Willkommen zum Projektpodcast von Transfer Together. Das Projekt startete 2018 und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Förderinitiative Innovative Hochschule. Unser Ziel ist es, bildungswissenschaftliche Innovationen, die an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg entwickelt werden, in außerschulische Lernorte der Region zu tragen, in Unternehmen, Kultureinrichtungen, Vereine und öffentliche Einrichtungen. Als Teil dieser Mission verstehen wir auch diesen Podcast. Wir wünschen ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zu Leicht bewegt at Home. Chiara Dold und ich, Max Wetterauer, führen heute ein kleines Gespräch über Bewegung im Homeoffice, beziehungsweise leichte Bewegung. Chiara wird mich da sicher gleich nochmal korrigieren. Fangen wir doch mal mit einer kurzen Vorstellung an, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, mit wem sie es da in ihrer Ohrmuschel zu tun haben. Chiara, willst du anfangen?
Hallo Max, ja, ich fange gerne an. Chiara Dold, mein Name. Ich arbeite an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg in der Abteilung für Prävention und Gesundheitsförderung und habe die Aufgabe, dem lang andauernden, ununterbrochenen Sitzen in sämtlichen Kontexten den Kampf anzusagen.
Das ist ein hehres Ziel. Mein Name ist Max Wetterauer. Ich arbeite im Projekt Transfer Together und im Transferzentrum im Bereich offene Hochschule. Das heißt, ich kümmere mich um Themen der Wissenschaftskommunikation, Social Media, Open Science und so weiter und inzwischen auch sehr viel zum Podcast-Thema. Wenn bei mir im Hintergrund Störgeräusche sind, bitte ich das zu entschuldigen. Ich habe seit kurzer Zeit eine kleine Katze, die anscheinend noch nicht so der große Podcast-Fan ist und die Ruhe in diesem Raum leidet seitdem ein wenig. Ja, Chiara, du hast mir heute auch ein paar Fragen mitgebracht, die du heute besprechen wolltest.
Ja, und zwar geht es uns, glaube ich, allen im Moment so, dass wir durch die aktuelle Situation zu großen Teilen im Homeoffice arbeiten. Und da will ich jetzt nicht irgendwie nur bei meinen eigenen Erfahrungen hängen bleiben, sondern mich würde es mal interessieren, wie geht es dir denn im Homeoffice und was hat das für Auswirkungen auf dein Sitzverhalten im Arbeitsalltag?
Ja, theoretisch, was die Arbeit angeht, geht es mit dem Homeoffice eigentlich sehr gut. Ich arbeite ohnehin sehr viel am Laptop und ob ich das nun in einem Büro mache oder zu Hause, ist jetzt nicht der Riesenunterschied. Aber ich merke schon, auch wenn du jetzt auf das Thema Sitzen ansprichst, ich war im Transferzentrum der Pädagogischen Hochschule schon etwas besser gewappnet, auch mal die Position zu wechseln, auch mal an einen Stehtisch zu gehen, auch mal den Raum zu wechseln, für ein Telefonat einen längeren Spaziergang zu machen. Ich merke, da wird man irgendwie unflexibler, wenn man zu Hause ist. Und man hat vielleicht auch einfach nicht so das Equipment da. Also so geht es mir aktuell. Ich habe so einen kleinen Stehtisch hier rumstehen. Den nutze ich auch ab und zu, wechsle mich dann aber auch mit meiner Partnerin ab, die den auch gerne nutzt. Und dann hat man schon das Problem. Oft führt es dann dazu, dass man dann eben doch am Küchentisch sitzen bleibt nach dem Frühstück und ja, sich dann nicht irgendwie größer noch fortbewegt. Ich sage jetzt mal, meine Sitzzeit ist deutlich erhöht und auch so der Wechsel zwischen den einzelnen Büros, auch mit für Termine, fällt halt komplett weg. Insofern ist schon deutlich weniger Bewegung da, ja.
Ja, bist du wahrscheinlich nicht der Einzige, dem es so geht. Ich merke das auch zu Hause. Natürlich hat man da nicht die Ausstattung. Da geht es uns an der PH Heidelberg ja, glaube ich, auch wirklich ganz gut mit Stehaufsätzen, Stehtischen und all diesen Möglichkeiten, die es doch wirklich leicht machen und daran erinnern, zwischendurch mal aufzustehen. Ja, das haben wir auch nicht alles zu Hause, beziehungsweise mussten das dann improvisieren. Es gibt tatsächlich Untersuchungen, die vor 2 Jahren gemacht wurden in Australien, wo man geschaut hat, was passiert eigentlich, wenn man Homeoffice einführt im Sinne einer flexiblen Arbeitspolitik. Und was da ganz interessant ist, ist, dass man festgestellt hat, die Leute sitzen im Homeoffice mehr, als sie es im Büro tun. Und das überträgt sich dann tatsächlich auch auf das Sitzverhalten im Büro anschließend. Und das Bewegungsverhalten ist ja so einigermaßen gleichbleibend eigentlich, ne? Vielleicht nutzen manche auch jetzt die Gelegenheit, dass Arbeitswege entfallen und investieren die Zeit dann in Sport oder körperliche Aktivität. Aber das Sitzen, das ist schon tatsächlich ein Problem, was sich, glaube ich, im Homeoffice noch verschärft.
Dass sich das auch später überträgt, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also mir fällt es jetzt schon schwer, darüber nachzudenken, wie das eigentlich vorher so in etwa war. Ich erinnere mich, dass ich mir oft versucht habe, Termine so zu legen, dass ich einmal am Tag mich aufs Fahrrad setzen muss, um woanders hinzufahren und das nicht alles so auf einmal abhake. Das mag vielleicht nicht so enorm produktiv sein, aber es ist natürlich für die Bewegung super, weil man dann einfach einmal am Tag sich auf jeden Fall mal nochmal für eine Viertelstunde aufs Fahrrad setzt um für einen Termin irgendwo hinzufahren. Das fällt jetzt natürlich komplett weg. Und ja, also das muss man sich jetzt auch wieder antrainieren, wenn man wieder da ist. Ich hatte gerade eben auch ein Telefonat mit einem Kollegen, ebenfalls von der Pädagogischen Hochschule, und der hatte schon den Begriff Corona-Plauze genannt. Also das überträgt sich sehr, sehr krass natürlich auch auf die körperliche Gesundheit und die Fitness, weil man ist zu Hause, man isst irgendwo auch mehr und man sitzt natürlich mehr.
Absolut. Und tatsächlich sprichst du da einen ganz wichtigen Punkt an, weil im Sitzen verbrauchen wir kaum Energie. Also Sitzen entspricht vom Energieverbrauch unserem Grundumsatz. Also das, was der Körper sozusagen nur dringend an Energie benötigt, damit Grundfunktionen, ne, Atmen, Kreislauf, Verdauung gewährleistet werden können. Mhm. Weil wir im Sitzen einfach die gesamte große Muskulatur nicht benutzen. Und das ist tatsächlich ein Problem im Hinblick auch aufs Gewicht, ja. Also auch das höre ich schon bei sämtlichen Zoom-Konferenzen, dass die Leute über kneifende Hosen klagen. ja. Das ist so. Und ich glaube, es ist auch tatsächlich so, man muss gar nicht mal mehr essen als sonst. Es reicht ja die gleiche Energiezufuhr bei geringerem Verbrauch. Also es gibt jetzt auch schon eine erste Untersuchung tatsächlich spezifisch aufs Sitzverhalten im Kontext der Corona-Pandemie. Und da wird dann auch noch empfohlen, die Kalorienzufuhr zu reduzieren, was ja angesichts der zahlreichen Einschränkungen doch irgendwie frustrierend ist.
Ja, das stimmt. Wenn man sich sowieso schon die ganze Zeit einschränken muss und dann heißt es auch noch, man soll noch weniger essen. Ich muss sagen, für mich ist tatsächlich jetzt auch aktuell, ganz persönlich gesehen, Essen auch ein Punkt, den ich versuche so beizubehalten, wie es vorher war, dass ich nicht in allen Lebensbereichen eine Einschränkung erfahre. Aber ja, dass das natürlich negative Konsequenzen hat, das ist wahrscheinlich klar.
Na, dem kann man ja entgegenarbeiten und am Sitzverhalten arbeiten. Ich habe so den Eindruck, du weißt einfach auch schon viel über das Thema Sitzen und vielleicht jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht so ganz in dem Thema sitzendes Verhalten drin sind, ganz kurz die Information. Also beim Sitzen ist nicht nur das Problem, dass wir sehr, sehr wenig Energie verbrauchen und dass deswegen sozusagen die Neigung zu Übergewicht verstärkt wird, sondern dass auch der Zucker und der Fettstoffwechsel durch lang andauerndes Sitzen empfindlich gestört werden. Und das kann langfristig dazu führen, dass Diabetes mellitus entsteht, Gefäßerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bestimmte Krebsarten werden sogar mitgefördert durch lang andauerndes Sitzen, wie zum Beispiel Darmkrebs. Aber auch die psychische Gesundheit leidet tatsächlich unter lang andauerndem Sitzen. Man hat festgestellt, dass Menschen, die sehr viel Zeit im Sitzen verbringen, eher dann zu Ängstlichkeit neigen und zu Depressionen. Also wir reden hier wirklich über chronische Erkrankungen, die auch die Lebensqualität massiv einschränken. Und was ich jetzt noch nicht genannt habe, ist eigentlich das, was jeder schon weiß, ne, dass das Ganze auch für unser Muskel-Skelett-System natürlich nicht so günstig ist. Ne? Also im Sitzen ist die Belastung der Bandscheiben am höchsten und Verspannungen und Rückenschmerzen sind so ein Klassiker, der eigentlich schon lange bekannt ist, ne, dass da lang andauerndes Sitzen nicht gut ist. Aber von daher ist es wirklich umso wichtiger, dass man jetzt schaut, welche Wege gibt es eigentlich, dieser Sitzfalle zu entkommen und wie kann man im Homeoffice dem entgegenwirken. Vor allem,
ja, das wäre jetzt auch mein, das wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen. Also du nennst jetzt gerade die ganzen negativen Aspekte. Ich habe die schon dank der Tatsache, dass wir zusammen im gleichen Projekt arbeiten, dank dir schon auf dem Schirm. Aber es ist schon schwierig, finde ich, aus diesem Rhythmus, den man sich jetzt so nach und nach versucht aufzubauen, zurück in so eine Arbeitsroutine zu kommen, da jetzt auch noch darauf zu achten, dass man stehen soll oder Abwechslung hat in der Art, wie man arbeitet. Hast du da irgendwie konkrete Empfehlungen oder hast du eine Methode vielleicht, wie man vorgehen könnte, um da was zu machen?
Also ich glaube, eine Möglichkeit, erstmal sich das überhaupt bewusst zu machen, ist, sich selbst zu beobachten. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Also vom Zettel, auf den ich einfach kurz notiere, von wann bis wann ich im Verlauf von 2-3 Arbeitstagen so sitze, bis hin zur Nutzung von Devices, ne, Apps oder Fitnessarmbänder, die ja auch anzeigen, wie viel Zeit man so im Sitzen verbringt. Einfach, dass man mal einen Eindruck davon bekommt. Weil die Krux beim Sitzen ist, dass man das immer nebenbei macht. Man setzt sich ja, ja nicht hin, weil man ja bewusst sitzen möchte, sondern weil man jetzt gerade am Laptop arbeitet oder in einem Zoom-Meeting ist oder was ist. Und ein erster Schritt ist immer so ein bisschen die Selbsterkenntnis und zu gucken, wie viel Zeit verbringe ich im Sitzen. Wenn ich das dann mal erfasst habe, werde ich wahrscheinlich große Augen machen und staunen. Und dann gibt es die Möglichkeit, sich ein Ziel zu setzen. Zum Beispiel ein realistisches Ziel innerhalb der nächsten 4 Wochen, die tägliche Sitzzeit, um zum Beispiel erstmal ein Viertel oder ein Drittel zu reduzieren im ersten Schritt und regelmäßig zu unterbrechen. Also was auch ganz wichtig ist, dass man spätestens alle halbe Stunde Sitzphasen unterbricht, weil das günstige Auswirkungen auf den Stoffwechsel hat. Wenn ich dann mein Ziel habe, dann habe ich im Endeffekt drei Möglichkeiten, wie ich im Homeoffice und auch im Büro eine Veränderung erzielen kann. Das eine ist, ich kann meine Arbeitsumgebung ändern. Du hast vorhin über deinen improvisierten Steharbeitsplatz gesprochen. Genau, das ist ja schon mal super, hast du absolut perfekt gemacht. Also ganz klar ist, man muss auch nicht jetzt irgendwie alles neu kaufen. Ich habe jetzt bei vielen Workshops gehört, dass Leute ihr Bügelbrett nutzen, um den Laptop drauf zu platzieren. fand ich total klasse, dass man im Bücherregal auf der passenden Höhe quasi mal ein paar Bücher rausräumt und stattdessen zwischendurch den Laptop da reinstellt. Oder andere nehmen eine Getränkekiste mit einem Vesperbrettchen drauf als Ablage für den Laptop zwischendurch. Also ich kann die Umgebung verändern. Übrigens ist eine ganz tolle Möglichkeit, auch wenn ich Dinge in unterschiedlichen Räumen platziere. Also dass ich den Mülleimer in einem anderen Raum habe, als jetzt zum Beispiel mein Laptop, oder dass ich den Drucker in einem anderen Raum habe oder was auch immer, damit einfach im Laufe des Arbeitstages so viele kleine Wege wie möglich entstehen.
Ich habe mich damals auch informiert, was so Stehtische so in etwa gibt. Ich fand es bei uns im Büro immer sehr schön, weil wir eben diese großen Stehtische haben. So ein großer, ganzer Stehtisch oder sei es ein höhenverstellbarer Tisch, sowas ist natürlich schon teurer. Wenn man jetzt aber zum Beispiel schaut, also einfach nur so ein kleiner Aufsatz, den man auch extra kaufen kann, die kosten auch vielleicht, sagen wir mal, 20 bis 40 Euro. Also viel mehr ist das jetzt nicht, wenn man jetzt ein einfaches Modell nimmt. Das ist jetzt auch kein Rieseninvestment.
Also da ist natürlich alles möglich, ne? Also wer möchte, der kann wirklich in ergonomisch auch hochwertige Ausstattung investieren. Und das gibt es im günstigen Bereich, das ist ein guter Hinweis. Und wer gar kein Geld in die Hand nehmen möchte, weil ja vielleicht auch nicht klar ist, wie lange man jetzt im Homeoffice arbeitet, der kann gerne improvisieren mit dem, was zu Hause vorhanden ist. Und ich behaupte, dass eigentlich in jedem Haushalt irgendeine Möglichkeit gibt, sich einen Arbeitsbereich so zu schaffen, dass man zwischendurch mal stehen kann. Es geht ja nicht darum, stundenlang da zu stehen, das ist auch ganz wichtig, sondern es geht darum, dass eine Sitz-Steh-Bewegungsdynamik in den Alltag kommt. Also ein regelmäßiger Wechsel zwischen Sitzen, Stehen und ein paar Schritte gehen. Das ist im Endeffekt das Ideal, was wir anstreben. Und was ich auch ganz interessant finde, ich weiß nicht, geht es dir manchmal auch so, dass es so Tage gibt, wo man gefühlt von Zoom nicht mehr wegkommt? Also wo man den ganzen Tag in Videokonferenzen hängt.
Ja, aber ich habe schon eine kleine Lösung dafür gefunden.
Oh, super.
Und zwar habe ich mir in letzter Zeit angewöhnt, ich hatte vor einer Weile zwei Videocalls, wo ich dann aber von vornherein gesagt habe, ich werde es nicht via Video machen, sondern nur Audio. Manchmal geht es nicht. Wenn es wirklich einfach nur ein Gespräch ist, was man eben so auch als Telefonat führen könnte, ist das eigentlich egal. Aber so habe ich das dann wirklich gemacht, einfach Handy in die Hosentasche, Kopfhörer angeschlossen und habe einfach das in den Spaziergang umgemünzt und habe halt immer wieder gesagt, tut mir leid, es fährt gleich eine Bahn vorbei oder es windet gerade ein bisschen, ich mache mein Mikro so lang aus. Ist natürlich nicht optimal für die Umgebungsgeräusche, aber ich merke selbst, man ist dabei konzentrierter und man kommt nicht ermattet aus dem Gespräch zurück. Das war auf jeden Fall meine Erfahrung, die ich bisher gemacht habe. Aber natürlich, das geht nicht immer, das ist klar.
Ist aber schon eine super Lösung. Also ne, situativ auch vorher zu überlegen, mit wem habe ich es jetzt in dem Meeting zu tun? Kann ich die Gelegenheit nutzen, eine Runde rauszugehen und das Ganze im Gehen zu machen? Sowas kann man ja theoretisch. Und da sind wir jetzt so auf der nächsten Ebene, nämlich auf der Ebene der Organisation und der Arbeitsabläufe. Sowas kann man ja auch im Vorfeld mal kommunizieren und sagen, Leute, wir alle haben das Problem, dass wir zu viel sitzen. Wir alle sind im Homeoffice, lasst uns das doch mal probieren, eine Walking-Telefonkonferenz zu machen, dass wir alle gehen und das einfach mal ausprobieren. Oder aber auch bei Zoom-Konferenzen zu gucken, dass man eine Möglichkeit hat, zwischendurch aufzustehen oder solche Phasen bewusst eingebaut werden. Also auch an alle die selbst Meetings leiten und moderieren, baut doch mal eine Stand-up-Phase ein. Ne? Zum Beispiel, wenn kurz Bericht erstattet wird, dass alle in dieser Zeit vor ihrem Laptop stehen und dann auch wirklich ohne Anspruch auf Perfektion vom Bildschirm oder mit dem Hinweis, wer das gerne möchte, kann natürlich auch für die Zeit den Bildschirm oder die Kamera ausmachen, dass man nicht gesehen wird. Und dann ist das eine total gute Möglichkeit, auch in solche Videokonferenz-Marathons Steh- und Bewegungsphasen einzubauen. Mhm. Gestern habe ich übrigens auch bei einem Workshop von unseren Kooperationspartnern einen interessanten Impuls bekommen. Die haben gesagt, eine Pausenkultur etablieren, dass man tatsächlich darauf achtet, einfach regelmäßige kleine Pausen in Zoom-Meetings zu integrieren, die dann auch explizit für Bewegung genutzt werden können. Weil das geht mir selber so, finde ich, dass man manchmal von einem Meeting so ins nächste hüpft und ohne Pause, was man im normalen Arbeitsalltag in dem Ausmaß tatsächlich nicht hätte.
Ja, das würde ich genauso unterstreichen. Wir hatten vor, ich glaube, 2-3 Wochen hatten wir einen Workshop über Online-Workshops, also sehr schön Metaebene. Da haben wir auch genau das mitgenommen, dass viele, die jetzt ihre Formate in ein Online-Format übertragen, nicht bedenken, dass man sonst eigentlich eine kurze Verschnaufpause braucht. Und das muss jetzt auch, also mal unabhängig von dem Bewegungsaspekt, da geht es auch so ein bisschen um die Möglichkeit, Informationen aufzunehmen, weil niemand sitzt sonst da und hört 1,5 Stunden einen Vortrag zu, außer man ist vielleicht durch das Vorlesungsformat dazu gezwungen. Aber in der Regel ist es einfach so, dass man nach einer Dreiviertelstunde spätestens abschaltet geistig. Und da macht es Sinn, einfach eine kurze Pause einzulegen. Und du hast absolut recht, wenn man dann noch zusätzlich motiviert, nutzen Sie die Pause doch und stehen Sie mal kurz auf, bewegen Sie sich ein klein bisschen und wir treffen uns in 5 Minuten wieder hier. Ist das ja eigentlich optimal. Sowas sollte eigentlich in jeden Workshop rein. Ich bin gespannt, ich mache in 2 Tagen einen kleinen Workshop und leite ihn und werde auch meine Pause einbauen und davon die kostbare Zeit etwas abzwacken. Aber ich denke, es lohnt sich sehr, weil nach einer Weile erschlägt er viele Inhalte dann doch.
Ich denke auch, es ist auf jeden Fall gut investierte Zeit, einerseits für die Gesundheit, aber andererseits auch tatsächlich für die Aufmerksamkeit und Wachheit. Mhm. Viele Unternehmen gehen jetzt auch dazu über, zum Beispiel dann die Bewegungspausen virtuell anzubieten. Auch das, finde ich, hat großen Charme. Das haben wir bei uns im Team auch schon mal gemacht und haben gemeinsam in einem Meeting eine kurze Qigong-Einheit gemacht. Also auch das, sich einfach mal trauen, das ist für uns alle jetzt was Neues und eine ungewohnte Zeit. Aber je mehr sowas getragen wird als Tagesordnungspunkt, desto selbstverständlicher wird's. Im Endeffekt wären wir damit schon beim dritten Punkt, was man tun kann. Jeder kann natürlich auch, das ist so die Ebene des Einzelnen oder der Einzelperson, für sich selber überlegen, was würde mir denn helfen? Was brauche ich ganz persönlich und mit welchen Tipps und Tricks könnte ich im Alltag weniger sitzen und mein Sitzen öfter unterbrechen und stattdessen körperlich leicht aktiv sein? Und da kommen die unterschiedlichsten Sachen, also unsere Projektmitarbeiterin Isabella, die hat da mal einen ganz tollen Blogbeitrag darüber geschrieben. Die hat einen Selbstversuch gemacht mit Apps, die entweder an eine Sitzunterbrechung erinnern oder direkt an Übungen erinnern, die man am Arbeitsplatz machen kann. Und kann ich nur nahelegen, auf der Seite www.transfertogether.de findet man ihren Beitrag Workraven mit der Fat Cat, wo sie all diese Anwendungen getestet hat und auch noch eine andere Kollegin das getestet hat und einen kurzen Bericht darüber verfasst hat. Also man kann Apps nutzen, ne? Browser-Anwendungen oder einen einfachen Wecker, um sich dran zu erinnern, öfter aufzustehen. Man kann sich Umgebungshinweise platzieren, ne? Einen kleinen Post-it in Sichtweite platzieren, der daran erinnert, und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, hast du schon irgendwie eine Strategie, wo du sagst, das verwendest du für dich, oder?
Ich habe tatsächlich das umgesetzt, was du vorhin genannt hast, dass man in verschiedenen Räumen verschiedene Möglichkeiten hat. Also, dass man oft versucht, also ich wechsle am Tag mindestens 2-3 Mal den Ort. Das hat allein schon den Grund, weil ich bei mir im Wohnzimmer die einzige Möglichkeit habe, eine Steckdose anzusteuern, weil der Küchentisch dafür leider nicht ausgestattet ist. Das ist aber eigentlich gar nicht schlecht. Das heißt, meistens habe ich die erste Stunde Küchentisch, danach wechsle ich ins Wohnzimmer. Und wenn man in der Küche sitzt, steht man ohnehin mal auf, um sich noch was zu trinken zu holen und so weiter. Also da ist dann irgendwie schon mehr Bewegung drin. Aber ich merke auch, es ist natürlich jetzt zum Beispiel, nimmt man hier eine Folge auf. Wir machen jetzt, keine Ahnung, wir telefonieren jetzt seit einer halben Stunde, gehe ich jetzt mal, schätze ich jetzt mal. Und danach muss ich mich jetzt natürlich erinnern. Das versuche ich aktiv so zu machen, indem ich daran denke. Aber ein richtiges Ritual habe ich mir da noch nicht überlegt. Hast du, abgesehen von Post-its und vielleicht so einer App, noch eine Idee, wie man das anders noch integrieren könnte?
Also was natürlich praktisch ist, wenn ich bestimmte Tätigkeiten, die sich dafür eignen, einfach im Stehen oder in Bewegung mache. Also das heißt, dass ich mir überlege, bei welchen Tätigkeiten würde sich das denn anbieten, zum Beispiel so Routinen morgens zu beginnen und die E-Mails zu checken, wo man sagt, ach, da ist es eigentlich auch ganz gut, nochmal ein bisschen für die eigene Wachheit zu sorgen, während ich meine E-Mails bearbeite, stehe ich auf jeden Fall. Oder, was sehr schön ist und jetzt zu deinem Beispiel gerade passt, wenn das Telefon klingelt, dann stehe ich zum Telefonieren auf, weil im Stehen und in Bewegung die Stimme auch besser klingt. Man atmet automatisch tiefer, sodass du jetzt dann quasi fast eine halbe Stunde Stehzeit hättest mit diesem Trick. Ne? Also diese Möglichkeiten gibt's. Und dann ist im Endeffekt, das merke ich immer, wenn wir das fragen, ganz viel kreatives Potenzial gefragt. Für jeden funktioniert was anderes gut. Die einen möchten eine Erinnerung haben, die anderen möchten eher was Technisches haben. Was wirklich gut hilft, ist, dass man sich selbst überlegt, wo im Arbeitsalltag sind Punkte, wo es sich anbietet, aufzustehen oder sich zu bewegen und sich dazu einen Plan macht. Das kommt aus der Psychologie, man nennt es Wenn-Dann-Pläne, auch wenn es ganz banal klingt, aber es funktioniert. Und zwar mache ich mir Pläne, die besagen, wenn Situation X eintritt, dann führe ich Verhalten Y aus. Also wenn das Telefon klingelt, dann stehe ich zum Telefonieren auf. Oder wenn ich meinen Computer hochfahre, dann stehe ich auf und mache, während der Computer hochfährt, 5 Kniebeugen. Das hat den Vorteil, dass sobald dieser Umgebungsreiz kommt, also Telefon klingelt oder der Computer wird hochgefahren, das Gehirn automatisch schon weiß, was es jetzt tun könnte, weil man diesen Plan bereits hat. Kann ich nur empfehlen, funktioniert super, funktioniert übrigens auch für alle die, die gerne die Pfandzettel vergessen abzugeben im Supermarkt, wenn man sich quasi diesen Plan macht, wenn ich an der Kasse stehe, dann gebe ich meinen Pfandbon ab. Ist also ein sehr hilfreicher Trick für alle Lebenslagen, aber ich mag natürlich dazu ermutigen, dass man das nutzt, um mehr Stehmöglichkeiten und Sitzunterbrechung in den Alltag zu integrieren.
Das heißt, man trainiert sozusagen das eigene Gehirn, damit es getriggert wird, wenn eben so ein Wenn-Dann-Moment auftaucht.
Genau, weil ich sozusagen für eine Situation, die auftaucht, schon einen bestehenden Plan habe, was ich dann ausführe, wenn die Situation eintritt. Ne? Ich muss also in der Situation nicht neu entscheiden oder überlegen, was mache ich, sondern ich habe einen Plan. Mhm. Und das würde ich einfach empfehlen. Das ist eine gute Idee. Mal über 4 Wochen ausprobieren und dann vielleicht nochmal mit einer kleinen Selbstbeobachtung zu schauen, was sich verändert hat. Was habe ich an Routinen verändert und wie wirkt sich das auf meine Sitzzeit aus und auf die Häufigkeit und Regelmäßigkeit, mit der ich meine Sitzphasen unterbreche. Und ich glaube, jetzt haben wir schon 25 Minuten. Jetzt wird es Zeit für alle die, die zuhören, in irgendeiner Form zu wechseln, sitzen, stehen, bewegen. Und magst du noch was
sagen? Stehst du denn aktuell?
Ich bin hier, ehrlich gesagt, immer, wenn du geredet hast, in meinem Zimmer auf und abgelaufen.
Ah, okay.
Und habe mich dann immer nur kurz gesetzt, während ich gesprochen habe.
Keine schlechte Idee. Ja, das muss ich, glaube ich, noch etwas üben. Motivierende Worte zum Ende dieser Folge, die jetzt dann auch langsam eine so lange Episode wird, dass es jetzt auch wieder Zeit wäre zu stehen. Insofern kribbeln jetzt meine Beine und ich möchte sie am liebsten etwas bewegen. Hast du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch Informationen, wie sie dich erreichen können, wenn sie Fragen haben oder wie sie sich genau zu diesem Thema informieren können?
Man erreicht mich unter meiner PH-E-Mail-Adresse unter dold@ph-heidelberg.de. Und ansonsten kann ich nur ans Herz legen, auch mal auf den Blog von Transfer Together, also www.transfertogether.de, vorbeizuschauen. Auch da kommt man an meine Kontaktdaten und wir freuen uns über Feedback, über Nachfragen. Also gerne melden. Und jetzt aber aufstehen.
Ja. Zeit aufzustehen, auch für euch, falls ihr bis gerade eben im Sitzen diese Folge gehört habt. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim Gehen und beim Ausprobieren einer vielleicht neuen Arbeitsroutine im Homeoffice. Chiara, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Das war sehr inspirierend und motivierend und ich merke schon, ich habe da jetzt einiges mitgenommen, das ich auch gleich umsetzen möchte.
Wunderbar, danke dir auch. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über unser Projekt erfahren wollt, dann schaut doch bei uns auf dem Blog vorbei. www.transfertogether.de. Dort findet ihr unter anderem Blogbeiträge zu den Themen wie Bildung für nachhaltige Entwicklung, interkulturelle Bildung und vieles mehr, was zum Projekt dazugehört. Die Musik für den Podcast stammt von Taz Lazuli. Der Song Good Morning läuft unter Creative Commons Lizenz.